Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ein erstrangiger Zeuge der christlichen Hoffnung ist der vietnamesische, mittlerweile verstorbene Kardinal Phan Thuan. Er hat im heiligen Jahr 2000 der römischen Kurie Exerzitien zu dem Thema Hoffnung, die uns trägt, gehalten und sehr demütig auch die Einleitung formuliert. Ich bin jetzt kein großer Theologe wie die meisten der hier Anwesenden, aber vielleicht kann ich etwas beisteuern, was in dieser Weise bei manchen vielleicht nicht gegeben ist, nämlich die Erfahrung von durchgestandenem Leid. 13 Jahre Gefängnis in Vietnam, davon 9 Jahre Isolationshaft unter Bedingungen, dass er selbst, wie er schreibt, fast wahnsinnig geworden wäre. Er hat ein kleines Buch hinterlassen, der Papst bezieht sich auf ihn in seiner Enzyklika Spe Salvi, Gebete der Hoffnung. 13 Jahre Haft in einer Situation scheinbar totaler Hoffnungslosigkeit ist ihm das Zuhören Gottes, das Reden können mit ihm zu einer wachsenden Kraft der Hoffnung geworden, die ihn nach seiner Freilassung beflügelt hat, den Menschen aller Welt Zeuge der Hoffnung zu werden. Der großen Hoffnung, die auch in den Nächten der Einsamkeit nicht untergeht. Sehr schön hat Augustinus in seiner Predigt zum ersten Johannesbrief den inneren Zusammenhang von Gebet und Hoffnung dargestellt. Er definiert das Gebet als Übung der Sehnsucht. Der Mensch ist zum Großen geschaffen, für Gott selbst, für das Erfülltwerden von ihm. Aber sein Herz ist zu eng für das Große, das ihm zugedacht ist. Es muss geweitet werden. Und Augustinus schreibt, indem Gott die Gabe seiner selbst aufschiebt, verstärkt er unser Verlangen. Durch das Verlangen weitet er unser Inneres. Indem er es ausweitet, macht er es aufnahmefähiger für ihn selbst. Augustinus verweist auf den heiligen Paulus, der von sich sagt, dass es ausgestreckt auf das Kommende hin lebe. Und er gebraucht dann ein sehr schönes Bild, um diesen Vorgang der Weitung und Bereitung des menschlichen Herzens zu beschreiben. Stell dir vor, Gott will dich mit Honig als Bild für die Zärtlichkeit Gottes und seiner Güte anfüllen. Wenn du aber ganz mit Essig angefüllt bist, wohin willst du den Honig tun? Zitat Ende. Das Gefäß, das heißt das Herz, muss zuerst ausgeweitet und gereinigt werden, vom Essig und Essiggeschmack befreit werden. Das kostet Arbeit, das kostet Schmerz. Aber nur so entsteht die Eignung für das, wozu wir bestimmt sind. Kann das vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung des Wegs der Mystik nennen? Reinigung, Erleuchtung, Vereinigung. Das ist so der klassische Dreischritt, wie er bei den Großen der Kirche besonders bei der spanischen Mystik Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz dargestellt worden ist. Bei Franz von Sales begegnen wir wieder dem Honig und dem Essig. Da heißt es, mit einem Tropfen Honig erreichen wir mehr als mit einem ganzen Fass Essig. Also mit ein bisschen Freundlichkeit erreicht man mehr als mit einem ganzen Fass Unfreundlichkeit. Auch wenn Augustinus unmittelbar nur von der Aufnahmefähigkeit für Gott spricht, wird doch ganz deutlich, dass der Mensch in dieser Arbeit, in der er sich vom Essig und seinem Essiggeschmack befreit, nicht nur für Gott frei, sondern gerade auch für die anderen offen wird. Denn nur indem wir Kinder Gottes werden, können wir beim gemeinsamen Vater sein. Beten bedeutet deshalb nicht, aus der Geschichte auszusteigen und sich in den privaten Winkel des eigenen Glücks zurückzuziehen. Rechtes Beten ist ein Vorgang der inneren Reinigung, der uns gottfähig und so gerade auch menschenfähig macht. Im Beten muss der Mensch lernen, was er von Gott wirklich erbitten darf, was Gottes würdig ist. Und dann kommt ein interessanter Satz, er muss lernen, dass er nicht gegen den anderen beten kann. Im Psalmwort heißt es einmal, sein Gebet werde ihm zur Sünde. Wie kann ein Gebet zur Sünde werden? Er muss lernen, dass er nicht gegen den anderen beten kann. Ich nenne das immer befehlendes Beten, wenn man den lieben Gott instruiert, was er zu tun hat. Und warum der andere verkehrt liegt und warum ich richtig bin. Und jetzt zeig's doch mal bitte dem anderen, wie er bitteschön das alles recht macht. Das ist ein gefährliches Beten, weil wir uns damit selber an die Stelle von Gott setzen und voraussetzen, dass wir eigentlich alles völlig souverän überblicken, vor allem auch, dass bei uns selber gar nichts verkehrt liegt, dass wir selber gar nicht der Umkehr bedürfen, nur der andere, und bei dem nehmen wir es ganz genau wahr, was dem fehlt. Wichtig ist, dass bei jedem Gebet die Unterordnung unter den Willen Gottes erfolgt. Sonst kann es eigentlich nicht ein christliches Gebet genannt werden. Also dein Wille geschehe. Und ich kann jetzt schon beten, dass, wenn ich die Not bei einem sehe, dass Gott ihm abhilft. aber wirklich immer auch unter dieser Prämisse, dass sein Wille geschieht, so wie Christus in Gethsemane gebetet hat. Wir müssen lernen, dass wir nicht um die oberflächlichen und bequemen Dinge bitten dürfen, die man sich gerade wünscht, die falsche kleine Hoffnung, die uns von Gott vielleicht sogar wegführt. Der Beter muss seine Wünsche und Hoffnungen reinigen. Er muss sich von seinen stillen Lügen befreien, mit denen er sich selbst betrügt. Gott durchschaut sie. Und die Konfrontation mit Gott nötigt ihn, sich selbst zu erkennen. Wer bemerkt seine eigenen Fehler, sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist, betet der Psalmist. Das Nichterkennen von Schuld der Unschuldswahn rechtfertigt und rettet mich nicht. Denn ich bin selber schuld an der Abstumpfung meines Gewissens, an meiner Unfähigkeit, das Böse in mir als solches zu erkennen. Wenn es Gott nicht gibt, muss ich mich vielleicht in solche Lügen flüchten, weil es niemand gibt, der mir vergeben könnte, niemand, der wirklich mein Maßstab ist. Aber die Begegnung mit Gott weckt mein Gewissen, damit es nicht mehr Selbstrechtfertigung, Spiegelung meines Selbst und der mich prägenden Zeitgenossen ist, sondern Hörfähigkeit für das Gute selber wird. Das ist die Definition eigentlich des christlichen Gewissens. Nicht, dass die eigene Begierde, das, was ich als bequem für mich sehe, dem Gewissen vorschreibt, was zu tun ist, sondern Gewissen ist Hörfähigkeit für das Gute. Und dann geht es nicht um Spiegelung meiner selbst, der mich prägenden Zeitgenossen, auch nicht mehr um Selbstrechtfertigung. Damit das Gebet diese reinigende Kraft entfaltet, muss es einerseits ganz persönlich sein. Konfrontation meines Ichs mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Es muss andererseits immer wieder geführt und erleuchtet werden von den großen Gebetsworten der Kirche und der Heiligen, vom liturgischen Gebet, in dem der Herr uns immer wieder recht zu beten lehrt. Kardinal Nguyen Phan Thuan hat in seinem Exerzitienbuch erzählt, wie es lange Momente der Gebetsunfähigkeit in seinem Leben gab. Also es kommt auch vor, wenn jemand wirklich so am Boden ist, dass er gar nicht mehr beten kann. Und wie er sich an den Gebetsworten der Kirche festgehalten hat, am Vater Unser, am Ave Maria, an den Gebeten der Liturgie. Also wie er persönlich kaum mehr beten konnte, hat er einfach das gebetet, was die Kirche betet. Im Beten muss immer dieses Ineinander von gemeinschaftlichem und persönlichem Gebet da sein. So können wir mit Gott reden, so redet Gott zu uns. So geschehen in uns die Reinigungen, durch die wir Gott fähig werden und die uns befähigen, den Menschen zu dienen. So werden wir der großen Hoffnung fähig und so werden wir Diener der Hoffnung für die anderen. Hoffnung im christlichen Sinn ist immer auch Hoffnung für die anderen. Und sie ist aktive Hoffnung, in der wir darum ringen, dass die Dinge nicht das verkehrte Ende nehmen. Eine Formulierung von Kant hat sich ja darauf schon bezogen, der Papst in seinem Schreiben. Es ist aktive Hoffnung, gerade auch in dem Sinn, dass wir die Welt für Gott offen halten. Nur so bleibt sie auch wahrhaft menschlich. Also das Gebet ist dann erst der Lernort der Hoffnung und jetzt dann in einem zweiten Abschnitt Tun und Leiden als Lernorte der Hoffnung. Wir sind jetzt übrigens schon recht weit fortgeschritten. Nummer 35 haben wir erreicht. Insgesamt sind es 50 Punkte, die der Papst in seiner Enzyklika aufgegriffen hat. Das sind sehr wertvolle Anregungen. Vielleicht lassen Sie sich dieses Schreiben auch vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz zukommen. Meditieren Sie es selber. Gehen Sie einzelne Punkte, wo etwas in Ihnen zum Schwingen gekommen ist, nochmals durch, damit wir es nicht einfach nur hören und überhören. Zum Beispiel heute, das Gewissen ist Hörfähigkeit für das Gute. So, das sollte man eigentlich fast in seinem Gedächtnisschatz abspeichern, weil es heute eben alles andere ist als eine Hörfähigkeit für das Gute, zumindest bei vielen Menschen. Oder auch diese Situation von Kardinal Phan Thuan, die ihn standhalten ließ in einer Situation, die völlig absurd war und wo man menschlich gesehen gar nicht mehr standhalten kann. Es segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.